Wir sprechen heute über das Thema sexualisierte Gewalt. Falls euch das Thema belastet, bitten wir euch, diese Folge mit einer vertrauten Person anzuhören, mit der ihr euch über das Gehörte besprechen könnt. Im Folgenden beschreiben wir Details aus einem Gerichtsprozess aus dem Jahr 1930, in dem eine Vergewaltigung thematisiert wird. Das Amtsgericht Hamburg verurteilte am 30. Januar 1930 zwei Männer, den 28-jährigen Schaustellergehilfen R. und den 17-jährigen Konditorlehrling B. zu einem bzw. einem halben Jahr Gefängnis. Sie waren beschuldigt, Anfang Dezember 1929 die 24-jährige S. vergewaltigt bzw. eine versuchte Vergewaltigung begangen zu haben. Obwohl das Hamburger Amtsgericht R. und B. als ausreichend schuldig ansah, um sie zu verurteilen, war es die sexuelle Vorgeschichte der betroffenen S., die ihre Strafe milderte. In dieser Folge sprechen wir darüber, was dieser Fall über zeitgenössische Vorstellungen von sexualisierter Gewalt aussagt. Mein heutiger Gast ist Lisa Hellriegel. Lisa ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin im Bereich Neuere und Neueste Geschichte an der Universität Bremen. In ihrem Promotionsprojekt befasst sie sich mit dem Wandel und der Kontinuität der Rechtspraxis zu sexualisierter Gewalt in deutschen Großstädten von 1900 bis 1935. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Cleo, dem Podcast des Instituts für Geschichtswissenschaft der Uni Bremen. Mein Name ist Jonas Ströer. Hallo Lisa, es freut mich, dass du heute da bist.
Hallo.
Lass uns mal zum Einstieg in die Folge die Frage beantworten, wie du überhaupt dazu kamst, dich mit dem Thema sexualisierter Gewalt im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts zu beschäftigen.
Ja, ich bin dazu gekommen, denn mein Dissertationsprojekt findet statt im Rahmen eines größeren Fokusprojekts, das von Veronika Settele geleitet wird und hinter der Norm Praktiken der Sexualität zwischen Säkularisierung und Verwissenschaftlichung 1848 bis 1930 heißt. Und als ich quasi überlegt habe, was mein Teil in diesem Projekt sein könnte, vor allem mit diesem Fokus auf die Praktiken, habe ich mir eben überlegt, wo würde man wahrscheinlich einen Niederschlag von sexuellen Praktiken in den Quellen finden. Und das kann natürlich einerseits in Ego-Dokumenten, also eigenen Dokumenten der Beteiligten sein, aber eben auch da, wo sexuelle Praktiken kriminalisiert wurden. Und dann bin ich eben relativ schnell bei der Idee gelandet, sexualisierte Gewalt statt konsensuelle Sexualität in den Mittelpunkt meiner Forschung zu stellen und da eben auch viel mit Gerichtsakten neben anderen Quellen zu arbeiten. Und mit dem Thema hatte ich mich, also sexualisierte Gewalt generell, hatte ich mich auch zuvor schon beschäftigt. Bevor ich die Stelle hier in Bremen angefangen habe, habe ich anderthalb Jahre an der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg in einem Aufarbeitungsprojekt oder Forschung zur Aufarbeitung sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche geforscht und mich dafür mit der Ausbildung evangelischer Pfarrer und Pfarrerinnen zwischen 1960 und den 90er Jahren beschäftigt. Also ein bisschen mit der Materie war ich auch schon vertraut.
Wie war denn die Rechtslage zur Vergewaltigung oder wie es damals hieß, Notzucht? Und welche Bedingungen mussten denn für den Tatbestand erfüllt sein?
Ja, also relativ grundlegend ist der Paragraph 177 des Reichsstrafgesetzbuchs, das 1872 in Kraft trat. Und da heißt es eben, Zitat, mit Zuchthaus wird bestraft, wer durch Gewalt oder durch Drohung mit gegenwärtiger Gefahr für Leib und Leben eine Frauensperson zur Duldung des außerehelichen Beischlafs nötigt oder wer eine Frauensperson zum außerehelichen Beischlafe missbraucht, nachdem er sie zu diesem Zwecke in einen willenlosen oder bewusstlosen Zustand versetzt hat. Zitat Ende. Einerseits ist eben körperliche Gewalt zentral. Heute reden wir ja auch über Konsens viel, quasi könnte auch psychische Gewalt unter Druck setzen schon eine Rolle spielen. Das taucht hier eben entweder nur durch körperliche Gewalt oder wirklich einer Todesdrohung eigentlich, also Gefahr für Leib und Leben mit auf. Zweiter wichtiger Punkt, der sich eben auch sehr von unserem Verständnis heute unterscheidet, ist eben der Punkt der Außerehelichkeit, also zum außerehelichen Beischlaf missbraucht, quasi steht ganz im Zentrum dieses Paragraphen. Und wie ja vielleicht auch einige schon wissen, sexualisierte Gewalt in der Ehe wurde eben erst 1997 kriminalisiert und war hier eben die Außerehelichkeit auch ein wichtiger Bestandteil davon, wie über diesen Paragraphen nachgedacht wurde. Und genau, es wird ja auch der Begriff quasi einer Frauensperson in Anführungszeichen verwendet. Es geht also auch spezifisch um Frauen als Opfer.
Jetzt kommen wir mal ein bisschen weg von der rechtlichen Frage und widmen uns mal ein bisschen dem moralischen zu. Im Urteil des Amtsgerichts, aus dem wir gerade schon zitiert haben am Anfang der Folge, ist auch zu lesen, Zitat, mildernd hat das Gericht in Betracht ziehen müssen, dass die S selbst nicht den günstigsten Eindruck gemacht hat. Sie will zwar nur selten mit Männern verkehrt haben, aber ihr ganzes Verhältnis zu H wirft doch ein außerordentlich merkwürdiges Licht auf sie, da sie sich mit diesem, den sie nur flüchtig kannte, sofort auf einen Geschlechtsverkehr einließ. Wie wurde denn S vom Gericht, wenn wir jetzt dieses Zitat haben, beurteilt und welchen Einfluss hatte ihre Beziehung zu H für diese Beurteilung?
Also was dieses Urteil quasi zunächst macht, ist eben, soweit es eben möglich ist, zu versuchen, diesen Hergang dieser Nacht zu rekonstruieren. Und dabei stellen die eben fest, dass S mit dem Schausteller H in der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember 1929 auf dem Dom, dem Hamburger Jahrmarkt, unterwegs war. Und danach waren sie gemeinsam in einer Kneipe, wo sie die beiden Angeschuldigten eben kennengelernt haben und alle von ihnen auch Alkohol konsumiert haben. Und S und H verließen zusammen das Lokal gegen 3 Uhr. Und er ging wiederum über diesen Jahrmarkt und wo S und H bei dem Fahrgeschäft, wo er vermutlich auch arbeitet, Sex miteinander hatten. Und wir können davon ausgehen, dass es vermutlich einvernehmlich war, zumindest beschreibt sie es nicht als nicht einvernehmlich. Und H verlässt sie dann und dann eben quasi findet die Vergewaltigung durch R statt und die versuchte Vergewaltigung durch B. Genau, und wie du gesagt hast, das Gericht kommt zu dem Schluss eben, dass S nicht, Zitat, nicht den günstigsten Eindruck machte. Da sie eben diesen vermutlich einvernehmlichen Sex hatte. Und darin zeigt sich eben auch schon das zentrale Rechtsgut, dass Paragraph 177 schon auch im 19. Jahrhundert und eben jetzt auch noch bis in das erste Drittel des 20. Jahrhunderts schützen sollte, die sogenannte, auch wieder in Anführungszeichen, Geschlechtsehre der Betroffenen. Die Idee ist quasi, dass das eben ist, was beschützt werden soll. Und dementsprechend gilt dieser Paragraph eben auch nur für Frauen, die im in der Vorstellung dieses Gerichts ehrenhaft sind. Und was aber passiert, eben auch in diesem Fall von S, ist eben, dass ihr sexuelles Verhalten, also der Betroffenen, statt der Beschuldigten in den Mittelpunkt rückt und eigentlich die Betroffene mit beurteilt wird, statt nur die Beschuldigten.
Anhand dieses Falls dringt ja auch die Vorstellung der Sittlichkeit durch. Welche Rolle spielt denn die Sittlichkeit bei der Beurteilung durch das Gericht?
Ich würde sagen, schon eine sehr zentrale. Also Tanja Homm legt das eben für das Kaiserreich und sie schaut sich vor allem das ländliche Bayern an. Sehr gut da quasi eben, genau, es geht viel um eine Beurteilung der Betroffenen. Es sieht quasi schlechter für sie aus, wenn sie nicht bestimmten moralischen Grundsätzen entsprochen hat. Also gerade vor allem, also eigentlich primär, dass sie quasi nicht nachweisbar irgendwie außerehelichen Sex hatte. Und für mich ist es eben ganz spannend, sich das quasi nochmal so 30 Jahre später anzuschauen. Und es gibt eben schon auch Veränderungen in dem Zeitraum. Also auch hier in dem Fall, die beiden Männer werden ja verurteilt, obwohl es vermutlich nachweislich außerehelichen Sex mit diesem Haar hatte. Aber es ist eben trotzdem noch eine Milderung. Und ganz prinzipiell wird das ja quasi auch sexualisierte Gewalt als Sittlichkeitsverbrechen, das ist ja auch der Begriff der Zeit, neben Notzucht gesehen. Oder als Überkategorie quasi oberhalb der Notzucht und der anderen konkreten Tatbestände. Und genau, die Idee ist eben auch, was verletzt wird, ist nicht die sexuelle Selbstbestimmung, wie wir vielleicht heute denken würden, sondern eben die Sittlichkeit.
Also führt denn dann auch die Beobachtung der Sittlichkeit dazu, wie denn dann die Angeklagten bewertet werden? Also oder wie kommt das Gericht dann zu den mildernden Umständen?
Genau, also auch wieder, auch Tanja Homm zeigt eben schon fürs Kaiserreich, es gibt auch so neben der Sexualität oder eben in den Worten der Zeit der Sittlichkeit auch so generelle Standards, denen quasi sowohl die Beschuldigten als auch die Betroffenen unterzogen werden. Und auch hier kann man tatsächlich eine Differenzierung feststellen bezüglich der beiden Angeklagten. Es gibt quasi den jüngeren B einmal, der eben quasi in der Strafrechtslogik nur in Anführungszeichen einen Notzuchtsversuch begangen hat. Und weil es ein Verbrechen ist, ist der Versuch schon strafbar. Aber genau, weil er quasi nicht vollendete Notzucht vollführt, bekommt er quasi eine geringere Strafe. Aber trotzdem schätzt das Gericht ihn negativ ein, schreibt unter anderem, er sei, Zitat, schon immer schwer erziehbar gewesen, Zitat Ende. Und der ältere der beiden Angeklagten, der 28 ist, R, mache angeblich einen, Zitat, frischen, gesunden und sympathischen Eindruck, Zitat Ende. Und das Urteil bezieht sich auch auf seine Lebenssituation. Er ist verlobt und Vater eines Kindes und möchte anscheinend diese Frau auch heiraten. Auch hier, man sieht, dass er vermutlich schon vorehelichen Sex hatte, wird ihm gar nicht so negativ angerechnet, weil er sich immerhin jetzt zu einem wahrscheinlich an bürgerlichen Moralvorstellungen interessiertem Lebenswandel bekennt. Und dann entscheidet sich eben das Gericht bei diesem R, den es positive einschätzt für die Mindeststrafe von einem Jahr, schlägt auch vor, die letzten 6 Monate auf Bewährung zu erlassen. Und bei B entscheidet sich das Gericht für Fürsorgeerziehung zusätzlich zu den 6 Monaten Gefängnis. Und genau, das zeigt eben auch wieder, dass Charakter und Lebenswandel der Beschuldigten wie auch der Betroffenen eine große Rolle spielen. Und das stellt man eben auch oft in den Verfahren fest, dass quasi die Beschuldigten versuchen, ihren Alkoholkonsum eher nach oben zu setzen, also tendenziell höher angeben als die anderen, um im Zweifel eben nur eingeschränkt zurechnungsfähig oder eingeschränkt schuldfähig zu sein. Und die Betroffenen eher versuchen, ihren eigenen Konsum als niedriger darzustellen, um moralischer vielleicht oder nüchterner zu wirken.
Du hast ja jetzt gerade schon erzählt, dass zum Beispiel die Vergewaltigung innerhalb der Ehe nicht strafbar war. Und da drängt sich natürlich dann die Frage über Konsens auf. Also was kann man denn generell über die Auffassung von Konsens bei sexuellen Handlungen in dieser Zeit sagen?
Also ich würde tatsächlich schon sagen, dass es Vorstellungen von sowas wie Einvernehmen oder Konsens gab. Ob das jetzt so formuliert wurde, ist vielleicht eine andere Frage, aber es geht eben nicht um diesen verbalen Konsens, wie wir den vielleicht heute sehen würden, dass man vielleicht aktiv fragt, ist das in Ordnung, möchtest du das oder so. Also die eben meistens weibliche Betroffene muss eben nachweisen, dass sie sich gewehrt hat, dass sie um Hilfe geschrien hat in Situationen, wo sie quasi vernünftigerweise annehmen könnte, dass jemand sie hören könnte und sie hat nicht um Hilfe geschrien, vielleicht weil sie Angst hatte, wird ihr das oft negativ angerechnet. Das führt aber auch zu einem Problem. Das hat auch Homm schon beschrieben und das finde ich eben auch total oft in meinen Fällen wieder, dass das sexuelle Skript quasi, also die Vorstellung, wie eine sexuelle Begegnung, ob einvernehmlich oder nicht, abläuft, eben auch bei einvernehmlichen Kontakten vorsah, dass die Frau sich quasi so sträuben oder zieren sollte, um ihren sittlichen Status zu beweisen und sich eben quasi dann erst einwilligen. Genau, und ich würde aber auch prinzipiell einfach sagen, dass in dieser Zeit, in den 20ern, 30ern, die ich mir jetzt bisher auch am meisten angeschaut habe, die Anwälte und Staatsanwälte in den Verfahren eigentlich auch darum ringen, was macht Gewalt aus, was macht Konsens aus. Ich habe zum Beispiel ein anderes Verfahren gesehen, wo der Rechtsanwalt des Beschuldigten quasi behauptet, dass die Tatsache, dass die Betroffene die Wohnung des Beschuldigten mit betreten hat, das ist quasi schon Konsens. Also dann hätte sie ja wissen müssen, was kommt, wenn sie mit in seine Wohnung geht, während sie eigentlich behauptet, dass sie dahin gezerrt wurde. Und natürlich können wir nie wissen, was wirklich passiert ist, aber das finde ich eben sehr spannend. Also quasi, dass man daraus schon erkennt, dass eben schon dieses Betreten der Wohnung, was an sich nicht mal freiwillig gewesen sein muss, als Einwilligung gewertet wurde.
Der Raum, mit dem du dich in deiner Forschung beschäftigst, ist ja die Großstadt. Was macht denn die Großstadt, was macht denn die Urbanisierung für die Erforschung von sexualisierter Gewalt so interessant?
Das ist ja das 19. Jahrhundert, das Jahrhundert der Urbanisierung. Das heißt, eigentlich gab es ein ganz großes Städtewachstum kurz vorher oder hält auch teilweise noch an. Und die Frage ist eben so ein bisschen, wie gehen diese neu entstandenen großen, riesigen Städte mit urbaner Sexualität um? Und es gibt eben dadurch auch viele Möglichkeiten, die es vorher vielleicht auf dem Land nur eingeschränkt gab, zum Beispiel die Entstehung von vielen Freizeitorten. Wir haben jetzt hier vom Jahrmarkt gehört, tatsächlich ganz viele von den Fällen, die ich mir angeschaut habe, spielen zum Beispiel für Hamburg in St. Pauli, was eben so ein bisschen das Vergnügungsviertel der Stadt ist. Genau, das heißt zwar nicht, dass es nicht auch Gewalt zu Hause gab, das denke ich auf jeden Fall und auch die Ego-Dokumente, die ich gesehen habe, bestätigen das total. Das zeigt vielleicht eher, was vor Gericht überhaupt verhandelbar war, weil wie genau schon erwähnt, sexualisierte Gewalt in der Ehe war zum Beispiel nicht strafbar. Das heißt, es gab auch im häuslichen Raum nur wenig, was wirklich sinnvoll vor Gericht besprochen werden konnte. Das Spannende ist, finde ich auch, dass wir eben nicht nur über diese Gewalt was erfahren, sondern hier lernen wir zum Beispiel auch was über diese Beziehung oder Nichtbeziehung von S zu H, also zu dem Mann, mit dem sie vermutlich einvernehmlichen Sex hat oder zumindest nicht sagt, dass es irgendwie gewalttätig war. Und ich fand auch zum Beispiel erstmal auch relativ spannend, dass die wohl einfach um 3 Uhr nachts an diesem Jahrmarkt miteinander schlafen oder Sex haben. Und das wäre ja für uns eigentlich was wir sehr als einen öffentlichen Raum einschätzen. Aber das Faszinierende an diesem Untersuchungszeitraum ist eben, dass ich auch argumentieren würde, vielleicht ist diese Trennung von privat und öffentlich gerade eigentlich so dabei geschaffen zu werden, wurde gerade geschaffen und wird aber auch immer wieder herausgefordert. Und das sind eben oft Leute aus der Arbeiterschicht, die ich mir anschaue, die vielleicht auch gar nicht in dem Sinne wirklich private Räume hatten, oft sich mit vielen Leuten eine Wohnung geteilt haben. Und die Frage ist eben auch, taucht quasi diese Großstadt mit ihren neuen Möglichkeiten, mit den ganzen Menschen, die da leben, auch als gefährlicher Ort, in Anführungszeichen, in diesen Verfahren auf? Also beziehen sich Leute auf die Großstadt, zum Beispiel die Richter, die Staatsanwälte, die Anwälte? Und ich habe durchaus schon auch so Gutachten gesehen, das ist auch sowas, was in der Zeit stattfindet, dass es immer mehr Gutachten zu den, also medizinische, psychiatrische, zu den Beschuldigten und Betroffenen gibt, wo zum Beispiel das eine Mädchen als typisches Dorfmädchen, was auch in die Stadt gezogen ist, charakterisiert wird und damit dann auch bestimmte Vorstellungen über Sexualität auf dem Dorf versus Sexualität in der Stadt einhergehen. Genau, also ja, zentral eigentlich, um über Sexualität in der Stadt nachzudenken, und ganz spezifisch gucke ich mir eben Berlin an als größte Stadt und Hauptstadt und Hamburg als die zweitgrößte Stadt und eben auch in einem Zeitraum freie Stadt, beziehungsweise heute ja auch Stadtstaat, und schaue eben ein bisschen, funktionieren diese beiden Städte vielleicht verschieden oder ähnlich.
In deinem Promotionsprojekt behandelst du ja die Zeit von 1900 bis 1935. In dieser Zeit liegen ja ganz verschiedene Systeme, also einmal das Deutsche Reich, die Weimarer Republik und auch der Beginn des Nationalsozialismus. Und da stellt sich die Frage, welchen Bezug zum politischen System hatte denn die Frage nach Recht und Unrecht bei sexuellen Handlungen? Und ist sie eher verbunden mit dem jeweiligen System oder kann man sie auch gut getrennt voneinander beobachten?
Also tatsächlich würde ich erstmal behaupten, dass man politische Zäsuren nicht so richtig gleichsetzen kann mit sozialen Veränderungen. Und gerade auch bei dem Thema der sexualisierten Gewalt würde ich eher behaupten, da kann man relativ lange Kontinuitäten feststellen. Also Ideen eben vielleicht auch über die Großstadt, über Sexualität, über Sittlichkeit, wie du auch gesagt hast, kommen aus dem vielleicht letzten Drittel des 19. Jahrhunderts oder aus der zweiten Hälfte und dauern eben noch weit bis ins 20. Jahrhundert hinein, auch vielleicht über das Ende des NS hinaus. Was ich behaupten würde, was man durchaus feststellen kann, ist auf jeden Fall in diesem Zeitraum eine Zunahme antisemitischer und rassistischer Bewertung von Betroffenen oder Beschuldigten, je nachdem. Und halt im NS dann eben auch, dass die Positionierung für oder gegen das Regime eine Rolle spielen kann. Und was man auch in einem Zeitraum stark feststellen kann und dann eben im NS wirklich auch handlungsmächtig und wirkmächtig wird, ist die Zunahme eugenischer Vorstellungen über Verbrechen. Aber interessanterweise, das gibt es durchaus auch schon in der Weimarer Republik. Also quasi die Idee, was macht denn jetzt einen Sittlichkeitsverbrecher aus? In Hamburg gibt es die kriminalbiologische Sammelstelle von 1927 schon, also noch Ende der Weimarer Republik, bis eben Ende des Zweiten Weltkrieges, 1945, die eben physiologische, psychologische Merkmale von diesen sogenannten Sittlichkeitsverbrechern sammelt, versucht, die zu typologisieren und sich eben auch für eine, wie es damals heißt, Entmannung quasi teilweise einsetzt. Einerseits, um ihren sexuellen Trieb zu schmälern, weil sie denken, dass das quasi das richtige, die richtige Behandlung ist, aber eben auch durch die eugenische Vorstellung, diese Menschen sollen sich vielleicht nicht fortpflanzen. Und das wird natürlich im NS noch viel, viel wirkmächtiger, aber das sind eben Ideen, die es auch schon viel vorher, also schon eine große Zeit vorher gibt. Auf der anderen Seite lassen sich eben aber auch teilweise Reformen ausmachen, zum Beispiel gibt es in Hamburg, hat Erik Eichholz eine Dissertation darüber geschrieben, Reformen des Strafvollzugs während der Weimarer Republik und quasi mehr Fokus auch auf Resozialisierung. Also es gibt durchaus auch so Reformtendenzen immer wieder im Umgang sowohl mit Betroffenen als auch mit Beschuldigten. Aber genau, ich würde sagen, eine Kontinuität ist auf jeden Fall diese Eugenik, die dann eben auch stärker wird.
Mal ein ganz anderes Thema, eine methodische Frage. Also wir haben jetzt von den Gerichtsakten gehört. Was hast du noch so an Quellenmaterial für deine Forschung?
Bisher habe ich vor allem mit eben für Hamburg mit der kriminalbiologischen Sammelstelle den Unterlagen gearbeitet. Ob ich jetzt nochmal auch systematischer vielleicht in Kliniken, Krankenhäuser, Psychiatrien gehe und versuche da zu schauen, ob die noch Patientenakten haben, die vielleicht noch nicht abgegeben wurden in Archive, ist gerade noch ein bisschen offen, aber das ist auf jeden Fall ein Block, der mich sehr interessiert. Genau, und ganz wichtig sind mir eben auch Ego-Dokumente. Im Moment habe ich das Glück, dass ich einige Oral History Interviews gefunden habe, die meist so in den 80er, 90er Jahren mit Personen über ihr Leben in den 20er, 30ern geführt wurden. Und ich gehe so ein bisschen von der Vorstellung aus, dass sexualisierte Gewalt eben eigentlich nichts Außeralltägliches ist. Es gibt auch ein Buch von Christiane Curry über Entmündigungsverfahren in Berlin in einem ähnlichen Zeitraum wie den ich angucke. Und sie schreibt eben, es ist die Benennung des Übergriffs als Übergriff, der außerhalb des Alltäglichen liegt. Und das fand ich irgendwie sehr inspirierend. Und davon ausgehend gehe ich eben auch davon aus, dass es eigentlich sexualisierte Gewalt oder auch Sexualität gar nicht unbedingt immer tabuisiert sein muss, und sondern wahrscheinlich gar nicht so selten in Ego-Dokumenten auftaucht. Was noch aussteht, ist eben systematischer nach Tagebüchern, schriftlichen Autobiografien zu suchen, eben auch von Personen, die über sexualisierte Gewalt, die ihnen angetan wurde oder vielleicht ja auch, die sie ausgeübt haben, wobei ich das unwahrscheinlicher finde, reflektieren. Und was ebenfalls noch aussteht, womit ich auch gerne arbeiten möchte, sind Presseartikel, gerade eben auch für die beiden Städte, Berlin und Hamburg, vielleicht Lokalzeitungen, aber vielleicht auch überregional, um über die öffentliche Wahrnehmung sexualisierter Gewalt nachzudenken. Gab es Verfahren, die besonders viel Aufmerksamkeit erregt haben? Wie wurde darüber gesprochen? Wie wurde über die Betroffenen geschrieben? Wie wurde über die Beschuldigten geschrieben? Geschieht das nach ähnlichen Maßstäben wie in den Gerichtsakten selbst oder werden da andere Maßstäbe angelegt?
Dann lass uns doch mal zum Schluss kommen und die letzte Frage nochmal anschließen. Welchen Wandel gab es denn seit dieser Zeit in der Beurteilung von sexualisierter Gewalt? Also wie hat sich das Ganze weiterentwickelt bis vielleicht heute?
Also das ist eine große Frage, die ich jetzt, glaube ich, auch nur in groben Zügen wirklich beantworten kann. Aber ich denke, eine wichtige Jahreszahl, auf die man verweisen kann, ist 1973, quasi mit dem vierten Gesetz zur Reform des Strafrechts, Teil der großen Strafrechtsreform. Ab dann gibt es eigentlich die Verwendung des Begriffs Vergewaltigung statt Notzucht. Und auch dann wird es quasi eingeordnet, das hatten wir auch vorhin schon kurz angerissen, als Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung statt die Sittlichkeit. Also quasi die Rechtsgüter, über die man hier spricht, verschieben sich. Kurz danach ist dann quasi auch, würde ich ganz stark verweisen, auf die Rolle der zweiten Frauenbewegung für die 70er, 80er Jahre. Ruth Popper an der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg erforscht quasi, wie Wissen über sexualisierte Gewalt an Kindern durch die Frauenbewegung, in ihrem Fall vor allem so der 80er Jahre, eigentlich in die Öffentlichkeit gebracht wurde, wie so Beratungsstellen gegründet wurden. Und Jane Freeland hat über Frauenhäuser im geteilten Berlin geforscht und auch die Rolle der Frauenbewegungen dabei. Ganz wichtig eben auch 1997 die Kriminalisierung der Vergewaltigung in der Ehe. Und auch zusammengeführt wird quasi rechtlich sexuelle Nötigung und Vergewaltigung, was vorher auch verschieden verstanden wird. Und um noch einen Sprung fast in die allerjüngste Gegenwart zu machen, ganz wichtig auch 2016, wir haben auch über Konsens heute gesprochen, wird eben eigentlich die Bedingung des fehlenden Konsens, um Vergewaltigung anzuerkennen, ins Strafrecht aufgenommen. Das wird auch oft als Nein-heißt-Nein-Regel beschrieben, was ja wahrscheinlich auch viele mitverfolgt haben. Die MeToo-Bewegung ab 2017 ist dann eben auch beginnend in den USA, aber auch in Europa, finde ich sehr prägend darüber, wie wir heute über sexualisierte Gewalt denken und versuchen, die Machtstrukturen dahinter in Frage zu stellen. Ich denke, ganz viel von dem, was man quasi in meinem Untersuchungsraum beobachtet, dieses, wie haben sich die Betroffenen verhalten, mit wem hatten sie vorher vielleicht Sex, mit wem haben sie sich sonst getroffen, das würde man heute als Victim Blaming bezeichnen und das ist natürlich gut, dass es das nicht mehr zu der Form gibt, wie in den 20er, 30er Jahren, aber ich würde schon denken, dass es auch, eben auch da wirkmächtige Kontinuitäten gibt und auch eben doch Reste dieses Denkens, die auch leider heute vor Gericht und auch in der Öffentlichkeit durchaus immer wieder auch sichtbar werden.
Ja, vielen Dank, Lisa, dass du heute da warst und auch vielen Dank für die vielen spannenden Eindrücke zu deinem Forschungsthema.
Ja, danke dir, dass ich vorbeikommen durfte.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war es schon wieder mit Cleo. Schaltet gerne auch im nächsten Monat wieder ein, um in ein anderes, spannendes Thema einzutauchen.